SWR 2 Essay.
Heute hören Sie den dritten und letzten Teil des Spoken Essays über das Schämen. Sie wissen nicht, was ein Spoken Essay ist? Er ist ein vermeintlich langes Gespräch zwischen den beiden Literaturwissenschaftlern Rainer Niehoff und Sven Rücker, das allerdings alles andere als live stattfindet, sondern vor der Ausstrahlung in den Soundtiegel der Regisseurin Nicole Paulsen gegeben, dort geschmolzen und anschließend gemörsert wird, danach im akustischen Erlenmeyer-Kolben erhitzt und in der Retorte des Tonstudios zu einer hochdestillierten Form gelangt. In die Form des Spoken Essays eben. Das passiert jedes Jahr einmal. In diesem Jahr, in diesem November, heute geht es zum dritten Mal um ein lausiges Gefühl, das uns überall hin verfolgt, ob wir wollen oder nicht. Die Scham. Es geht um das Schämen. Hat sich das Spoken Essay Team in der letzten Woche darum gekümmert, wie man es möglichst virtuos schafft, sich nicht beschämen zu lassen, wird heute das Thema Schamlosigkeit verhandelt. Aber keine Sorge, Sie werden hoffentlich nicht erröten müssen. Und Ihre Kinder müssen Sie auch nicht wegsperren. Hören Sie Schämen Teil 3. Schamlosigkeit.
I try to project a childlike to a woman quality, because I do believe that men they're not like so much hard sex, they like softness also, so I try to project both sexuality and also gentleness. So I do always start my act more or less in a very gentle way.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. The frontline workers, many, many are taking it. I happen to be taking it.
Hydroxychloroquine?
I'm taking it. Hydroxychloroquine. Right now, yeah. A couple of weeks ago, started taking it. I'd like it. Frankly, we did win this election. I'd like it.
2 Stunden lang haben wir bisher über die Scham gesprochen. Über die guten Seiten der Scham und über die schlechten Seiten der Scham. Jetzt ist endlich mal an der Zeit, über die Schamlosigkeit zu sprechen. Das ist insofern von Belang, als dass wir umgeben sind von der immer gleichen Klage seit Jahrhunderten, dass wir in einer zunehmend schamlosen Zeit leben, in einer schamlosen Gesellschaft leben, die keine Tabus mehr kennt, keine Grenzen mehr kennt. Unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, müssen wir uns, glaube ich, in Anbetracht solcher Thesen erstmal vergegenwärtigen, was Schamlosigkeit eigentlich bedeuten soll. Ist das einfach Fehlen von Scham oder ist es, und dafür werden wir im Folgenden plädieren, doch ein bisschen komplizierter mit der Schamlosigkeit.
Hi guys, the girl in this video is Jessica.
Am I too much for you, Mr. Franklin?
Oh no.
If you feel the least bit uncomfortable, do let me know and I'll stop.
You wouldn't.
Relax.
Deeper, deeper.
Here, Mr. Franklin.
Yes, yes.
Now I'm going to really pour it on.
I can take it.
Just let that muscle relax.
Like a dog. I'd like it.
Wenn wir über Schamlosigkeit sprechen wollen, dann gibt es natürlich ein Thema, an dem wir nicht vorbeikommen, und das ist die Pornografie. Wir haben ja schon oft gesagt, dass die Scham versteckt, dass sie so eine Art inverses Phänomen ist, ein reflexives Phänomen, ein Phänomen der Innerlichkeit. Und schon auf den ersten Blick ist die Pornografie natürlich das komplette Gegenteil. Da geht es gerade nicht um Innerlichkeit, also um die Entwicklung eines Narrativs oder um die Entwicklung des Innenlebens einer Figur, sondern es geht um das Bild, um die nackte Tatsache der Sichtbarkeit der Geschlechtsteile, um Sichtbarkeit überhaupt. Also das, was die Scham zumindest in der jüdisch-christlichen Überlieferung als erstes verdeckt und bedeckt, genau das wird in der Pornografie offen und freigelegt.
Schamlosigkeit heute als Thema ergibt sich, finde ich, sehr gut, wo wir doch zuerst die repressive Scham im Blick hatten, eine Scham, die einen bindet und fesselt, und danach versucht haben, sozusagen an der Scham Linien produktiver Verfahren zu finden, die uns die Scham anders umbesetzen lassen können. und uns gar produktiv machen können. Und sicher jetzt in dieser dritten Sitzung wollen wir versuchen zu überlegen, ob es auch eine Möglichkeit gibt, der Scham zu entkommen. Ja, also wie Nietzsche sagte, sich nicht mehr schämen, das ist sozusagen die Freiheit. Aber nicht einfach aus der Scham heraus, sondern auf der anderen Seite ankommt in der Schamlosigkeit. Eine Schamlosigkeit, das wäre dann zu untersuchen, die sich von der Scham befreit hätte oder durch die die Scham förmlich noch hindurch scheinte.
So meint er das. Nackt. Nackt will er mich sehen. Ein Kunsthändler, ein Gourmet. Ob ich rot geworden bin oder blass? Wir schauen uns in die Augen wie Todfeinde.
Und irgendwie finde ich es ganz interessant, dass wir mit Fräulein Else von Schnitzler letztes Mal einen Text hatten, der eigentlich alle drei Figuren aufzeigte. Nämlich erst die repressive Scham als die Auflage der Eltern, der Ökonomie, des Patriarchen. Dann der Versuch, die Scham umzudrehen in der Gegenaggression. Die Stimmen von Auflage und Schamstimme aufeinanderprallen zu lassen und sich irgendwie als Testbild, als Störbild auszustellen.
Da bin ich ja von Dorsté. Was für Augen er macht, dabei ahnt er noch gar nicht, dass ich nackt bin unter dem Mantel. Seine Augen glühen, seine Augen drohen. Was wollen Sie denn von mir, Sie Schuft?
Aber gleichzeitig hatten wir auch gesehen, dass in der Else eine dritte Figur angelegt war, nämlich die, dass selbst eine auferlegte Scham dazu führt, überhaupt Schamlosigkeit zu entdecken. Ja, also schon Schleiermacher sagt irgendwie, wer von Schamhaftigkeit spricht, spricht von Zeichen, die auf das Gegenteil von Schamhaftigkeit deuten, also auf Schamlosigkeit. Und daran hat er sich sehr hegelianisch abgearbeitet. Und bei Else ist das dann ja auch so, dass an der Scham sich zu zeigen plötzlich eine polyvalente Erotik aufbricht, die sich irgendwie durch Fantasien artikuliert und sich verteilt und plötzlich so einen fast nymphomanen Gestus bekommt. Also in alle Richtungen wird diese Erotik verstreut und sie sagt dann auch, wenn das jemand über mich wüsste, dann wüsste er, dass ich ein Luder bin. Ja, da habe ich erstmal in Grimms Wörterbuch nachgesehen, was das ist, ein Luder, weil man muss immer in Grimms Wörterbuch nachsehen. Und da erstaunlicherweise gibt es zwei Herkünfte. Lateinisch schreibt Grimm Kadaver und Vita dissoluta. Kadaver warum? Weil ein Luder ein Lockmittel ist. Ein totes Tier lockt ein Raubtier an. Also der ganze Bereich der Jagd, der Falle, der Verführung ist da angespielt. Zugleich meint Luder auch ein sündliches und sündhaftes Wohlleben, Schlemmerei. Das heißt dann in Luder fallen, das kannte ich gar nicht. In Luder fallen heißt in Wollust fallen. Und das ist auch insofern interessant, als dieser zweite lateinische Ausdruck vita dissoluta, also dissoluta Partizip Perfekt Passiv von dissolvere, heißt lösen, ein Band auflösen. Ja, also ein Band aufgelöstes Leben, und das passte natürlich sehr gut zu dem Haneke, der das weiße Band schnürt, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, wo das weiße Band gelöst wird. Und ich glaube, genau an dem Punkt sind wir mit der Pornografie richtig.
Weiß ist, wie ihr alle wisst, die Farbe der Unschuld.
Ja, ich denke auch, dass diese etymologische Herleitung gar nicht so unwichtig ist, weil das Wort Kadaver ja auch sowas wie Fleisch evoziert. Und die Pornografie tut vielleicht auch genau das, den Körper eigentlich in das Fleisch zu verwandeln oder rückzuverwandeln oder zumindest unter der Körperhülle das Fleisch wieder offen zu legen. Und die Scham tut wiederum das Gegenteil. Sie schließt ja den Körper ab und will eine Grenze installieren zwischen über der Haut und unter der Haut. Und unter die Haut soll eigentlich keiner mehr dringen können. Dafür ist ja die Scham da. Und die Pornografie öffnet diese Körperhülle und zeigt das Fleisch darunter wieder. Nicht umsonst geht es ja in der Pornografie eigentlich auch immer um das Eindringen, um die Invasion, also gerade um die Sprengung dieser Körperhüllen. Und dadurch wird natürlich das Fleisch, dieses innere Fleisch, wieder sichtbar, das ansonsten verhüllt wird. Also insofern passt dieses Wort Kadaver eigentlich sehr, sehr gut im Kontext der Pornografie.
Und deswegen ist das hier, finde ich, sehr schön für unser Thema, weil wir hier sozusagen den direkten Pfeil in die Schamlosigkeit haben und nicht immer den umgekehrten, dass wir immer von der Scham ausdenken, Also rein ins Vergnügen.
Cos'è sto mortorio? Questi parassiti non fanno niente per la festa di questo giorno. Urlate di gioia, fate quello che volete, ma soprattutto ridete! Su, imbecilli!
Die 120 Tage von Sodom.
Von Zart.
Die 120 Tage von Sodom. Dort schafft sich eine Gruppe von Libertins, so eine eigene mikrokosmische Gesellschaft der Schamlosigkeit an einem verborgenen Ort, der vielfach bewacht ist und damit auch ja keiner diese Lustgesellschaft stört. Diese Libertins legen sich eigentlich nur eine Regel auf, nämlich ihnen wird etwas erzählt im Verlauf dieser 120 Tage. Das fängt harmlos an und steigert sich eben immer weiter. Und diese Libertins dürfen immer nur das tun mit ihren Gespielen, die sie sich da geholt haben, was bereits in den Erzählungen vorhanden war, was also bereits erzählt wurde. Hier gibt es eine Art Kunst des Aufschubs zur Luststeigerung. Also wir können uns noch auf etwas freuen. Wir haben jetzt noch nicht alles erlebt, sondern es kommt noch etwas. Und es steigert sich immer mehr, es wird immer, immer größer und immer, immer schöner, immer, immer brutaler und immer grausamer. Und das wird uns vorher erzählt. Ja? Also das Erzählen selber ist hier schon lustvoll besetzt. Dann wird das Ausagiert, was erzählt wurde, was auch noch lustvoller besetzt ist. Und die Erzählung und das Ausagieren funktionieren nach dem Prinzip der Eskalation, der Steigerung. Nun ist es aber so, dass diese Libertins sich natürlich nicht beherrschen können. Sie schaffen sich zwar dieses monumentale Gebäude des Aufschubs, aber sie brechen es auch immer wieder ein. Ja? Also sie tun dann eben doch, getrieben von ihrer Lust, etwas, was sie eigentlich noch gar nicht tun dürfen. Und immer wenn das passiert, fällt in der Erzählung selber der Vorhang. Ja? Dann ziehen sie sich in ein Separé zurück mit ihren Opfern und man hört nur noch Schreie oder Gestöhne. Und der Erzähler sagt, tut mir ja sehr leid, ich würde jetzt sehr gerne erzählen, was die da machen, aber ich darf es ja noch nicht, weil es ja diese Logik des Aufschubs gibt, sondern ich würde es ja gerne, aber ich darf es noch nicht.
Non fu molto tempo dopo aver compiuti sette anni che un giorno, nell'accompagnare una delle mie amichette dal professore, trovai un suo collega con lui nella sua stanza.
Und dadurch steigert sich natürlich auch die Neugier und die Lust des Lesers. Also nicht nur diese Libertins agieren nach dem Prinzip des Aufschubs, sondern auch die Erzählung selbst. Zart selber ist aber natürlich auch schon so eine Kippfigur, die an der Grenze steht zwischen diesem Ancien Regime und der französischen Revolution, die er ja mehr oder weniger begrüßt hat, wie man weiß, die ihn aber selber vielleicht weniger begrüßt hat als er sie. Wie auch immer, diese französische Revolution, die vollzieht sich ja als großer Reinigungsprozess gegen so eine Art schmutzige Adelsherrschaft, die abgewrackt ist und die ja auch irgendwie weg muss, weggespült werden muss.
Vollkommen richtig, Sartre ist da genau an der Grenze. Und deswegen ist Sartre eine interessante Figur, weil er gleichzeitig so ein niedergehendes Ancien Regime vertritt, ja, ihm dann abschwört, auch den König kritisiert, als er weggeht und sagt, wer sind Sie eigentlich? Ja, und in die Section de Pique als Präsident eingewählt wird, er wird echter Jakobiner. Und er weicht beide Formen der Herrschaft auf. Also das Ancien Regime ist ihm nichts mehr, aber diese neue Legitimität, die durch die Masse hergestellt wird, die Volkssouveränität auch nicht. Und dazwischen versucht er, zumindest ist das eine Lesart von Georges Bataille, sich seine eigene Souveränität aufzubauen. Ja, eine, die weder noch ist. Also sie sieht für uns unfassbar brutal aus und unfassbar herrisch. Ja. Und sie hat genau das, was du da beschrieben hast, das ist ausgezeichnet beschrieben. Also sie hat diese Aufschübe und diese Separés und diese Erzähler und dazwischen die Philosophie. Und sie wird unfassbar grausam. Ich selber habe die 120 Tage von Sodom nie zu Ende lesen können, weil irgendwann die Kohlen zu heiß wurden. Gleichzeitig, das ist sehr merkwürdig, führt er in diese mit der Scham immer noch in Kontakt stehenden erotischen Exzesse auch mathematische Formeln ein. Also das Ganze wird unterteilt in 4×150 erotische Praxen, deren letzte nur noch mit Tod zu tun haben. Und gleichzeitig zieht eine Art Systematik ein. Und das ist sehr interessant, weil Sartre so singulär ist, weil man auf der einen Seite das Gefühl hat, der ist hier Mathematiker und der ist Aufklärer und so ist er auch gelesen worden und das ist hier sozusagen ein wild gewordener Kant. Und auf der anderen Seite gibt es dann Stimmen, die sagen, nein, die Erotik bleibt hier in Kontakt mit der Scham und hier gibt es sozusagen noch ein anderes glühendes Spiel, das uns etwas eröffnet, eine Erkenntnis eröffnet, die wir vorher nicht hatten. Und Batailles These ist da, dass er sagt, es gibt in unserem normalen Leben, das durch Arbeit und Sprache und Vernunft sozusagen basiert ist, seltsame kleine Augenblicke, in denen wir merken, es gibt darüber hinaus, denn Gott ist kein Arbeiter und kein Sprecher, hat wenig gesprochen, Gott, und kein Vernünftiger. Es gibt etwas, was größer ist. Ja? Also es gibt eine Kraft, ein Universum, das auf mir spielt. Und diese Kraft muss irgendwo bleiben. Und die finden wir sozusagen immer nur in Andeutungen. Und wir ertragen immer nur die Andeutung. Diese Andeutung finden wir in dem Augenblick, wo die Scham durchbrochen wird. Und wo wir in einen Raum eintreten, der uns ein wenig außer uns bringen kann. So wie das Sexualität, Erotik irgendwie ist. Und Batailles schöne These ist, dass dieser ganze riesige Apparat, den der Sater baut, nichts anderes ist als eine systematische Aufarbeitung dieses Augenblicks. Wir haben sozusagen einen Augenblicksroman in 600 Perversionen, die immer brutaler werden, weil er sagt, in der Figur der Erotik, schon in der Figur der Entkleidung, liegt eine gewisse Gewalt, die mein normales Leben durchbricht, die mich irgendwie in ein Chaos stürzt. Ja? Und dieses Chaos muss man gleichzeitig sozusagen zulassen. Ja? Also die Schamlosigkeit ist wichtig. Aber so ist eben dann der Saat. Wir müssen auch versuchen, sie zu begreifen. Ja, und deswegen taucht da auf einmal diese seltsame, zumindest nach Batailles, diese seltsame mathematische Systematisierung auf, die dann nach und nach die ganzen erotischen Praxen ergreift. Ich nehme mir volle Freiheit, das heißt, ich negiere alles, was meine Kraft abfließen lässt. Und das ist die komplette Sozialität. Ich konzentriere mich rein auf diesen Augenblick der Ekstase und den ziehe ich so weit aus wie möglich. Und das geht so weit, dass schließlich dann sozusagen die Sinnlichkeit und die Lust selber gecancelt wird, weil je apathischer ich bin, umso mehr Unmöglichkeiten kann ich mir vorstellen. Das ist so eine Art Universumsreise der Perversitäten, so ein Science-Fiction der Grausamkeiten. Und schließlich erfasst mich dann diese Grausamkeit selber auch noch.
Monsignore, mi sento pronta a soddisfare. A me non dovrete insegnare proprio niente.
No, no, lasciatemi perdere.
Es ist ja auch ganz interessant, dass am Ende der 120 Tage der Erzähler ja auch weg ist. Ja. Ne? Also man kann ja sagen, dieses Buch ist nicht beendet worden. Ja, also es ist nicht auserzählt, sondern nur das Gerüst ist da. Aber es passt natürlich sehr gut, dass am Ende letztlich nur noch die Statistik steht. Also da wird dann nur noch tabellarisch aufgelistet, wie viele Todesopfer es am Tag gegeben hat. Und das korrespondiert dann natürlich auch auf unheimliche Weise dann schon später mit den guillotinierten Opfern während der Revolution, ja, wo man eigentlich auch nur noch Statistiken hat. Ja, also wo sich jede Erzählstimme, jede Individualisierung dann vollständig auflöst in die Tabelle, in die Statistiken.
Genau. Wobei Bataille eben nur sagen würde, wir dürfen nie vergessen, dass dieser mathematische Apparat von Zart, also einmal sind die letzten vier Bücher nicht ausgeführt, aber es passt so wahnsinnig gut, ne, dass dieser Apparat im Dienste sozusagen des Exzesses steht. Und nicht im Dienste wie bei Eichmann oder so, der Abfertigung. Und diese Selbstergreifung durch die Schamlosigkeit, die jetzt endlos gesteigert wird, fasst eine Figur namens Claire Will in folgenden Monolog. Ich möchte, sagt Claire Will, ein Verbrechen finden, dessen Wirkung kein Ende nimmt. Selbst dann nicht, wenn ich nichts mehr tue, sodass es nicht einen einzigen Augenblick in meinem Leben gäbe, in dem ich nicht, selbst im Schlafe, die Ursache irgendeiner Verwirrung wäre. Und ich wollte, dass ich diese Verwirrung über alle Maße ausdehnen könnte und eine allgemeine Verderbnis nach sich zöge oder eine so gründliche Störung, dass sich die Wirkung sogar über mein Leben hinaus fortsetzt. Ja, also hier hat man einmal nochmal sozusagen den Schäler, der den ganzen Körper komplett besetzt mit Sensitivitäten. Zum anderen aber auch den Kafka. Ne? Hier gibt es etwas, was sozusagen über mich hinausschießt. Und ich könnte der Anlass für etwas sein, was mich überlebt, nicht im Sinne sozusagen meiner Nachkommen oder meiner Gloriosität, sondern einer endlosen Verwirrung. Irgendwie, ne? Und also so Kafka und Claire Will sind sozusagen Scham und Schamlosigkeit zusammengenommen und bis ans Ende gedacht.
Ja, und im Namen des Exzesses vollzieht sich nicht nur diese Sartsche Prosa, sondern auch diese hygienische Revolution, die darauf folgt, darauf reagiert oder zeitgleich damit stattfindet, nämlich die Französische Revolution. Die agiert ja letztlich im Namen einer neuen Scham gegen die alte Schamlosigkeit des Adels. Also wir haben uns ja auch schon mal gefragt, ob die Scham schichtenspezifisch ist. Und wenn wir auf diese Zeit schauen, dann sehen wir, genau das ist das, was dieses neu sich formierende Bürgertum sagt. Wir sind sozusagen die Schicht der Scham und die anderen, die noch an der Macht sind, der Adel und das Königtum, das ist die Schicht der Schamlosigkeit. Und das wird dann assoziiert mit rein, unrein. Also Scham bedeutet gleichzeitig rein. Schamlos bedeutet gleichzeitig unrein und schmutzig. Und dementsprechend haben wir dann auch ganz handfeste Karikaturen, die eben diesen schmutzigen Adel, der sich in seiner Scheiße suhlt, aber da nochmal schön drüber parfümiert, damit es irgendwie zweifach schlimm riecht, zeigt. Es gibt natürlich auch intelligentere bürgerliche Ankläger dieser adligen Schamlosigkeit, unter anderem Delaclos, ein Rousseau-Schüler, der den berühmten Briefroman Gefährliche Liebschaften geschrieben hat. Auch dort wird der Adel in all seiner Verderbtheit und Schamlosigkeit, die über Leichen geht, gezeigt. Die Scham tritt im Grunde genommen am Ende nur auf als Gesichtsverlust, ja, als sozialer Tod, also als Beschämung und Schande. Die böse Hauptfigur, diese Marquise, die wird dann körperlich entstellt, die bekommt dann so Pockennarben im Gesicht, schreckliche Pockennarben und kann sich nicht mehr blicken lassen. Also hier haben wir im wahrsten Sinne des Wortes einen Gesichtsverlust, also sie verliert auch körperlich ihr Gesicht. Die Bösen sind die Hässlichen, das ist dann auch wieder typisch bürgerliche Ästhetik, ne? Also Hässlichkeit und das Schlechte und das Gute und das Reine und das Schöne, das gehört dann irgendwie zusammen. Das ist dennoch relativ intelligent verpackt. Grundsätzlich kann man sagen, dass dieser Gegenexzess des Bürgertums, dieser Exzess der Hygienik, genauso gewalttätig war wie diese exzessive Erotik vorher. Also auch hier haben wir wieder keine Abnahme der Gewalt, sondern im Namen der Scham wurde genauso gewalttätig operiert wie vorher, vermeintlich im Namen der Schamlosigkeit.
Also Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung zeigen das ja quasi noch dann im Amerika der 50er Jahre, dass die sozusagen hygienische Selbstbehandlung nichts anderes ist als sozusagen so ein Kontrollmechanismus dem eigenen Körper gegenüber, der jetzt diesen neuen Standards angepasst wird. Von daher ist das mit der Reinheit, leuchtet mir komplett ein. Das ist nichts anderes als jetzt so eine, wie soll ich sagen, gepuderte Internalisierung, die da stattfindet und ein Weltenwechsel. Zumal natürlich so aristokratische Formen der Scham immer hierarchisch arbeiten. Das heißt, wer in der Hierarchie unten drunter steht, ist überhaupt gar kein Adressat von Scham. Na, also da darf man ruhig auf dem Topf sitzen als Kaiser oder König. Das ist nicht der Adressat. Aber in dem Augenblick, wo alle auf der gleichen Ebene stehen, sind im Grunde alle die gleichen Adressaten für die gleiche Scham. Und dann hört das natürlich auf.
Ja, wir haben ihn eben schon erwähnt als Sartre-Interpret. Jetzt soll er mal selber zu Wort kommen. Georges Bataille, einer der großen Erotiker des 20. Jahrhunderts, des beginnenden 20. Jahrhunderts. Dieser Georges Bataille hat so einiges geschrieben zur Erotik und zur Pornografie. Wir wollen uns beschränken auf einen sehr kurzen, sehr schönen, sehr diskreten, nicht ganz so bekannten Text, der große C heißt.
Da muss man ganz kurz die Vorgeschichte sozusagen dazu fügen. Der Text ist von 1929, Bataille ist noch gar nicht bekannt. Bataille hat als Bibliothekar gearbeitet und über Numismatisches publiziert, also über Münzen. Und ihm wird angetragen, 1929 eine Zeitschrift mitzugründen. Und dazu bekommt er Karl Einstein aus Deutschland, den Kubisten und Kunstspezialisten, und Michel Leris, einen Dissidenten vom Surrealismus. Und die gründen eine Zeitschrift, die heißt Document, das klingt ziemlich nach Archiv, hat aber zum Untertitel Doctrine archéologique beaux-arts ethnographie. Ja, also ganz seltsame, unterschiedliche Dinge, die da zusammengetragen werden. Und da geht es um, so wie das man das erstmal erwartet, etwa in der ersten Nummer um sumerische Kunst, Bronzen aus China und Sibirien, um Pablo Picasso, Paul Klee, Igor Strawinsky, um Ausstellungen und dergleichen. Da hat man so das gut bürgerliche, klassische Kunstjournal, das sich der Avantgarde ein bisschen geöffnet hat. Und wenn man nun diese Nummern durchblättert, ja, also etwa das Heft Nummer 6, im Ganzen hat es nur 15 Nummern gegeben, und wendet das Seite für Seite um, dann hat man am Anfang ein paar kubistische Gesichter von Braque oder so, und dann blättert man um und erhält eine Doppelseite. Das ganze Magazin ist so ein Überformat, es ist richtig groß. Man blättert um und hat diese Doppelseite, links ein Foto und rechts ein Foto. Und wir sehen links einen großen C und rechts einen großen C. Und wenn man dann umblättert bei den Hochformat, findet man dann noch einen C, der ist im Querformat. Unten drunter steht jeweils großer C, männliche Person 30 Jahre alt. Der zweite großer C, männliche Person ebenfalls 30 Jahre. Und der hässlichste große C entstammt einer Dame von 24 Jahren. Das kann man sich wunderbar in einer kleinen Ausgabe heutzutage auch ansehen. Die für 1 Euro in einem kleinen Verlag zu haben, ist hervorragend herausgegeben. Super Nachwort von Valeska Bertoncini. Dieser erste große C kommt von links aus tiefschwarzem Hintergrund. Zur selben Zeit hat Elie Lothar so Unterwasserfotografien gemacht, wo es furchtbare Meeresungeheuer gibt, die aus der tiefen Schwärze kommen, aus dem er immer der Horror aufsteigt. Und dieser C links sieht aus wie so ein Horrorfisch aus der Tiefe der Schrecken. Er sieht furchtbar elefantenhautig aus und hat so eine schrumpelige, aufgeraute, nagelabgeschnittene Hornhaut obendrauf. Der rechts ist mehr von oben auf fotografiert, hat einige Haare und der dritte C reicht von links in so einer üblen Wendung hinein und lässt dann doch eher so Leichenzehen assoziieren. Was daran ist jetzt schamlos oder Schamlosigkeit?
Der Fuß ist das Organ, was normalerweise verborgen wird. Ja, also die Hand ist das Organ des Kontakts. Ja, also mit der Hand applaudieren wir, die Hand geben wir uns, um uns zu begrüßen. Jetzt in Virenzeiten ist es ein bisschen anders. Da begrüßt man sich auch mit dem Fuß. Aber selbst dann ist der Fuß beschuht. Ja? Also normalerweise ist der Fuß etwas, was wir eher verstecken. Die Hand ist etwas, mit der wir tätig die Welt begreifen. Also nicht umsonst gibt es ja das Wort Handlung, aber das Wort Fußlung gibt es eher nicht. Weil der Fuß etwas ist, das versteckt wird, ist der Fuß natürlich notwendig mit Scham besetzt. Also Bataille hat sehr viele ethnologische Beispiele für diese schamhafte Verbergung des Fußes, behauptet, dass in anderen Figuren man noch nicht mal Schuhe sehen darf, weil das auch schon zu sehr an Füße erinnert. Die müssen dann unter langen Röcken verborgen werden. Also der Fuß scheint etwas zu sein, das extrem mit Scham besetzt wird, weil er eben verborgen wird. Warum ist das so? Batailles Deutung, weil der Fuß auf der Erde platziert ist. Also der Fuß berührt idealiter immer den Boden und wird dadurch beschmutzt. Bataille macht so eine Geschichte der Hierarchie des Körpers auf und sagt, der Körper ist im Grunde genommen zweigeteilt zwischen dem Kopf, zwischen dem Fuß. Der Kopf ist das, mit dem wir denken und das, was am weitesten vom Boden, von der Erde, vom Schmutz entfernt ist und dem Himmel am nächsten. Daher das wertvolle Organ. Und der Fuß als das, was auf der Erde platziert ist, ist das wertloseste Organ, das schmutzige Organ und dementsprechend das schambesetzteste Organ. Und in Batailles Sinne natürlich deswegen auch das erotischste Organ. Ja? Denn das, was wir am meisten verbergen müssen, das wird natürlich auch am meisten mit Lust aufgeladen. Und dafür hat er ein sehr, sehr schönes Beispiel eines spanischen Edelmanns, das wir vielleicht ganz kurz vorlesen können.
Diese Szene zitiert Bataille aus seiner zentralen Quelle, Salomon Reinach, der einen Aufsatz geschrieben hat, schamhafte Füße. Von daher hier perfekt für uns, schamhafte Füße, da hat er auch seine ganzen Beispiele her. Und daher auch dieses, dem Fuß der Königin, das ist noch Bataille, galten natürlich die allerbänglichsten Verbote. So berichtet Madame Dolonoy, wie der Graf von Villamediana einmal darauf verfiel, aus Liebe zur Königin Elisabeth ein Feuer zu legen, nur um in den Genuss zu kommen, sie in seinen Armen fortzutragen. Jetzt kommt Zitat Reinach. Das Haus im Wert von 100.000 Talern brannte fast vollständig nieder. Er aber fand seinen Trost darin, diese so günstige Gelegenheit zu ergreifen, nahm die Hoheit in seine Arme und trug sie in einen kleinen Treppenverschlag. Dort entlockte er ihr die eine oder andere Gefälligkeit. Und was man in diesem Land besonders zur Kenntnis nahm, wir sind in Spanien, er berührte sogar ihren Fuß. Ein Hausdiener beobachtete die Szene, berichtete dem König davon und dieser rächte sich, indem er den Grafen mit einem Pistolenschuss tötete.
He died like a dog.
Wir können uns zum Beispiel daran erinnern, dass auch in Sarrasin von Balzac ein Fuß eine gewisse Rolle spielt. Nämlich in dem Augenblick, als Sarrasin Zambinellas Fuß berührt und in der Erzählung selber das berichtet wird und der Erzähler sich nochmal kurz einschaltet. Das passt auch gut zu unseren Überlegungen vorher. Das Zitat lautet, oh, wie schlug sein Herz, als er ihren niedlichen Fuß sah, der in Pantöffelchen steckte, die, gestatten Sie mir es zu sagen, gnädige Frau, früher dem Fuße der Frau einen so koketten, so wollüstigen Reiz gaben, dass ich nicht weiß, wie die Männer ihm widerstehen konnten. Die straff gespannten weißen Strümpfe mit grünen Zwickeln,
Die kurzen Röcke, die spitzen Pantoffel mit den Stöcklein à la Louis XV haben vielleicht ein wenig mehr dazu beigetragen, Europa samt dem Klerus um die Moral zu bringen.
Ganz deutlich die katastrophische und tatsächlich auch, wie soll ich sagen, revoltierende Funktion, die der C hier bekommt. Hier wird die ganze Hierarchie auf den Kopf gestellt. Der Körper ist von einer Hierarchie durchzogen, oben, unten, ja. Oben gut, unten schlecht, aber auch letztlich links, rechts. Von Herz gibt es einen schönen Aufsatz über links und rechts. Also die linke Seite ist die schlechte und die rechte Seite ist die gute. Und dieses Wertesystem wird jetzt durch den C umgewertet. Ja, der C kann deshalb auch relativ leicht irgendwie zum Bösen und Schlechten werden, weil er eben mit dem Dreck so in Kontakt steht. Er berührt ihn ständig und der Kopf reicht in die Wolken. Die burleske Parodie, fast als wollte man ein schönes Lied mit einer betrunkenen Begleitmelodie versehen. Ja, macht nun, dass unser Kopf, der uns immer das Idealbild uns selber gegenüber spiegelt, plötzlich in diesen fassungslosen Sturz seiner eigenen Unförmigkeit hineingestürzt wird. Und für Bataille geht das immer rauf und runter. Also das ist mit dem C wie mit dem offenen Mund oder mit den Eingeweiden. Wir entdecken plötzlich, dass wir gleichzeitig unsere Konstruktion, unsere Selbstbilder als Ideal-Ichs entwerfen, aber durchzogen sind von diesen chaotischen, revoltierenden Mägen und Zehen und Zehennägeln und allem, was da ist. Ich glaube, man kann aber auch mit dem Foto als Foto über Schamlosigkeit sich noch dieses oder jenes vorstellen, also etwa dieses, dass diese Fotos, wenn man sie denn einmal aufschlüge, so groß sind. Das sind also super, super Nahaufnahmen mit dieser runzligen Unform, einen so anspringen, dass man nicht ausweichen kann. Also wir haben keine Lust, so schnell wegzusehen, wie wir hinsehen. Und ich glaube, Schamlosigkeit arbeitet mit dieser Geschwindigkeit, dass sie uns zwingt, etwas zu sehen, das wir so schnell nicht wegsehen können, wie die Scham es uns geböte.
Und das ist natürlich auch das pornografische Element daran. Das kann man sich ja durchaus fragen, was ist denn hier eigentlich pornografisch? Ja, hier geht es eigentlich, und bei Bataille generell geht es ja eher um die Erotik. Ja, und das ist schon was ganz anderes als die Pornografie. Aber wenn man sich diese 10 Fotografien betrachtet, die sind pornografisch, ohne dass sie Geschlechtsteile zeigen. Sie zeigen eben die 10, aber das funktioniert genauso wie im Porno, das Zeigen der Geschlechtsteile, nämlich im Sinne von Fleisch. Ja, auch in diesen extremen Nahaufnahmen des Cs löst sich ja die Form auf, ja. Also gibt es nicht mehr diese Körperform, gibt es auch keine Funktionalität mehr. Das sieht ja tatsächlich aus, wie du es gesagt hast, wie Riesenmonsterfische oder wie irgendwelche Kraterlandschaften, wenn man plötzlich die einzelnen Hautporen sieht. Das heißt, hier wird die Integrität des Körpers um verlassen, aufgesprengt zugunsten eines unförmigen Fleisches, das jetzt plötzlich wieder sichtbar wird, ja, unter dieser Körperhülle. Und das ist das schockhafte Moment an diesen Fotografien.
How would you define nymphomania? Irregular union, deflower, wenching, voyeurism, strumpet.
Ja, machen wir wieder einen Sprung von Bataille noch einmal ein Stück weiter oder näher an uns heran zu Russ Meyer. Damit auch aus dem Bereich der Hochkultur zu der Bataille, ja, trotz aller Versuche, das Niedere zu retten, noch gehört, hin zu jemandem, der das Niedere ästhetisch versucht umzusetzen.
This here's a young man that misfortune befell. Name of Clint Ramsey. Two vicious highwaymen waylaid him, robbed him and left him to perish in the cruel desert.
Wie geht's, mein Herr?
Now, so, speak English in front of our young guest. Now, see to his wounds, wife.
Ja, ja.
Russ Meyer-Filme gelten als Sexploitation. Das heißt, am Anfang, ich glaube, Russ Meyer hat den ersten X-Rated-Film in Amerika gedreht. Das war Pornografie und wurde zensiert. Man sieht nicht so furchtbar viel Pornografie, aber man sieht Frauen mit unfassbaren, ich weiß nicht, wie man das jetzt schamlos sagt oder schamhaft, Oberweiten, Brüsten, Titten. Ein Film heißt Titty Feet. Ja, da werden ganze Landschaften von riesigen Brüsten besetzt. Und diese Brüste funktionieren ein bisschen wie der große C von Bataille. Also es ist echt schwer dran vorbeizusehen. So sind sie auch eingesetzt. Also Russ Meyer hat mal beschrieben, wie er mit seiner Freundin, und er hat immer nur Frauen mit unfassbaren Oberweiten geheiratet oder geliebt, in Russland gewesen ist und Moskau zusammenbrach, ob dieser riesigen Oberweiten. Dafür ist er bekannt. Aber diese Filme sind einmal extrem gut gemacht, aber sie sind rückhaltlos ironisch. Sie sind oversexed bis zum Ende. Es wird alles sozusagen von Erotik gesteuert, aber diese Erotik hat keinen Unterboden. Die hat keinen Keller und die hat kein schlechtes Gewissen. Sie tut, was sie will und sie hat keine Tragik. Also bei Bataille gibt es immer noch diesen Fall, diesen luziferischen Fall, der immer tragisch ist. Das, was hier passiert, ist definitiv untragisch, vollkommen besetzt, obsessiv besetzt von dem, der diese Filme macht. Hat sich dann auch immer Stripperinnen rausgesucht, die sozusagen wie bei Pasolini als Amateurdarstellerinnen alles aufgemischt haben, die teilweise unfassbar gut sind. Aber durch die Chance, diesen Unterboden wegzunehmen, schafft er sich eine fröhliche Oberfläche. Und diese fröhliche Oberfläche kann plötzlich alles Mögliche miteinander in Beziehung setzen, weil alles fröhlich ist auf der Welt. Ja? Das können also Covermagazine sein, das können Männermagazine sein, das können Kochbücher sein.
My name is Super Vixen, like the sign says. My friends call me Vix. What's yours?
Clint. Vix?
Well, Clint, I need help.
Am Anfang von Super Vixens wird sozusagen der Film aus dem Off kommentiert, als handele es sich um National Geographic oder so. Ja? Es gibt alle möglichen Strömungen, alle möglichen unterschiedlichen Genres und Sparten, die eingespielt werden und die auch ganz frech übereinander und ineinander gebaut werden. Und das Ganze wird dann immer in diese amerikanische Kleinstadt-Idylle hinein projiziert, wie so eine wild gewordene anarchische Sexualgesellschaft, in der unfassbar dämliche und schwache Männer von großen, starken Frauen genau dafür genommen werden, wofür diese Frauen von Russ Meyer die Männer haben wollen, nämlich vor allem zum Ficken. Ja, und da gibt es wirklich keinen Rückhalt. Wenn in Luischen von Thomas Mann, um auf diese großartige Erzählung noch einmal zurückzukommen, der Erzähler sagt, irgendwie, sie sei ja etwas dumm gewesen und das wäre aber für eine schöne Frau auch genau richtig. So finden wir hier endgültig den Gegenkommentar. Hier gibt es eine Frau, die mit einem Mann schläft und ihn erstmal den Mund verknebelt, damit sie nicht irgendwie seine dummen Wörter hören muss oder seine dummen Sätze, seine dummen Ansichten. Hier wird umgedreht. Das ist eine Umwertung sozusagen der sexuellen Zeichen.
If they look at our films, my films, they see the woman as a superior person.
Aber ohne diese Tragödie, die es jetzt erlaubt, diese anderen Formen zuzumischen.
It's a style that I developed and I made a flip-flop, beginning with a picture called Finders, Keepers, Lovers, Weepers and really brought to fruition with Vixen, which was my biggest success.
Ja, der Mann hat vorher für den Playboy als Fotograf gearbeitet. Und beim Playboy gab es auch einen Literaturwissenschaftler, der Fiedler heißt. Und dieser Fiedler hat die Postmoderne ausgerufen. Und dieser Fiedler kannte unseren Freund Russ Meyer und war ein großer Fan dieser Filme. Und die zentrale These von Fiedler für die Postmoderne lautet, ihr müsst die niederen Kulturen, die populären Kulturen einlassen. Kein neuer Elliot, kein neuer Thomas Mann. Ab jetzt brauchen wir den Comic, wir brauchen den Science Fiction, wir brauchen den Western und wir brauchen den Porno. Und er meinte exakt diesen Porno. Und während also so Western meinetwegen oder Science Fiction in sich immer noch vergleichsweise genreklinisch rein sind, ist offensichtlich dieses Sexploitation-Genre das, was maximal obere Schichten definierte kulturelle Reinheit mit niederer, subproletarischer, magerer Spandau-Sexualität und Ästhetik komplett verknüpfen kann.
Ja, und das zeigt ja auch, wie Schamlosigkeit unangestrengt funktionieren kann, ja, also ohne dass da etwas Großes zu überwinden ist, weil zur Scham gehört natürlich immer dieser Tiefgang, ja, ohne Tiefgang keine Scham, das ist eine unangestrengte Form, Schamlosigkeit zu erreichen. Zu dieser reinen Oberfläche gehört natürlich auch das Gezeigtes und Zeigender Einzelnen, also ich bin nur das, was ihr in meinen Filmen seht, also auch ich, auch hinter mir steckt kein großes Geheimnis. Ja. Und so inszeniert sich der gute Russ Meyer dann ja auch immer in seinen Interviews. Er sagt zum Beispiel einmal in einem Interview mit seinem Hausmagazin Playboy, Directing really turns me on. Ja. Also er wird befragt, was ist das Wesen des Regisseurs? Und er sagt, Directing really turns me on. Also drehen macht mich scharf, macht mich heiß. Ne. Nicht umsonst heißt einer seiner ersten Filme, glaube ich, so noch ein Kurzfilm, The Naked Camera. Also nicht die nackte Kanone, sondern was ganz ähnliches, die nackte Kamera. Also die Kamera zeigt etwas Nacktes, aber ist in gewisser Weise auch selber nackt. Ja. Und da ist er dann auch ganz ähnlich wie Sartre auf eine komische Weise, der ja auch erst anfing zu schreiben, als er seine Fantasie nicht mehr ausagieren konnte, als er schon im Knast war. Da fing er an zu schreiben, denn da brauchte er das Schreiben, um dieses Phantasma der Lusterzeugung weiterarbeiten zu lassen, weil er das nicht mehr ausagieren konnte. Und dementsprechend steht hier auch für Russ Meyer das Drehen, also nicht nur das, was gezeigt wird, sondern das Drehen selber schon unter dem Aspekt der Lusterzeugung.
I'm keenly interested in ladies and particularly my kind of ladies on both a professional and personal level. It's been my fame and my misfortune as well.
Und genau das wird inszeniert. Also ich bin nichts anderes als das, was ihr in meinen Filmen seht. Ich bin selber nur einer dieser dirty old men, die da von diesen super betitelten Frauen letztlich immer ausgenutzt wird.
Yeah, I've been a male chauvinist pig, but I'm not. If I've been perverted, it's in a very nice way. It's not really what one would, you know. What you might be thinking of.
So sexualisiert die Zeichen sind, ja, so glatt ist die Oberfläche geworden, dass die Filme sich immer weiter schreiben. Einmal ästhetisch in der Hinsicht, dass Russ Meyer am Ende von dem tiefen Teil der Superhexin am Ende selber auftaucht, mit Kamera und beim Film seines eigenen Films gezeigt wird und da wieder sagt, wie viel Spaß ihm das macht, während eine seiner Heroininnen ja, mit im Hintergrund auf dem Berg rumspringt. Also das Zeigen des Films ist selber wieder so erotisch und setzt sich immer weiter fort, wie sich das auch in den Filmen selber, die dann sehr ästhetisch sehr unterschiedlich sind, aber in den Titeln doch immer weiter fortsetzen. Am Anfang gibt es Vixen, also Füchse, Füchsinnen, ja, ist der erste von 68, dann gibt es die Super Vixen und dann gibt es die Mega Vixen. Ja, das ist so eine Art der amerikanischen Quantifizierung. Es gibt einen Mac-Burger und einen Super Mac-Burger und so. Es gibt immer noch einer drauf. Und diese Spaltung in Hoch- und Tiefkultur ist auch da, durchzieht das Werk so weit, dass die Filme von Russ Meyer einmal in diesen unfassbar schmuddeligen Bahnhofskinos früher gelaufen sind, in Münster in Westfalen, unglaublich ekelhafte Orte, da waren sie zu sehen. Russ Meyer hat gesagt, er hätte am liebsten in jeder Bar würden sie sehen und wenn man vom Klo käme, würde man Leute sehen, die da am Ficken wären, ja. Gleichzeitig sind 5 der Russ Meyer-Filme im MoMA in New York und in der Cinématique Française als Meisterwerke der Filmkultur abgelegt. Die Heroine, eine unfassbare Frau, der Ketten Tividet, hat nachher mit Schlingensief gedreht. Und der berühmte Architekt Rehm Kohlhaas hat in jungen Jahren Skripte für Russ Meyer geschrieben. Ja, also da geht ja alles durcheinander. Ja, also auf dieser Oberfläche darf alles mit allem elektrisch sich verknüpfen. Das hat überhaupt gar kein Ende. Das ist absolut großartig.
What are you doing in here? Salute,
like my husband. He needs his rest. Oh, ich muss dich haben.
Fuck out of here.
Mensch. Oh, ich kann es nicht.
What are you doing? Get out of here.
Shit.
Get the hell.
Gott.
Get out of here. Get the hell out of here. Get out of here.
So ist es. Und diese oberflächlichen Filme, die haben sich tatsächlich in alle Richtungen weitergeschrieben. In der Popkultur, es gab unzählige Popgruppen, Rockgruppen, die sich nach Filmen von Russ Meyer benannt haben. Das war wirklich Kult bis zum geht nicht mehr. Um diese Rezeption in der Popkultur noch mal so ein bisschen zu verstehen, würde ich ganz gerne noch mal ein Interview zitieren aus dem Jahr 2018 mit dem Gottvater des Punk, Iggy Pop, der sich ebenfalls lobend über Russ Meyer Filme auslässt und Folgendes dazu sagt. Titten sind eine große Sache in Amerika. Ich meine, wir haben eine Menge davon. Und wer keine hat, lässt sich halt welche machen. Als ich ein Kind war, hatten wir Jane Mansfield und Marilyn Monroe mit riesigen Dingern. Bei vielen der jungen Mädchen sind sie heute ein bisschen zu schmal. Ich stehe zum Beispiel auf Russ Meyer. Aber das waren auch großartige Filme. Ich habe sie fast alle gesehen. Als wir Raw Power in London aufnahmen, bin ich, wenn ich ein bisschen abschalten wollte, zum Piccadilly Circus gelaufen, wo in den Pornokinos Russ Meyer-Streifen liefen. Einfach wunderbar. Allein was die Attitüde betrifft. Und natürlich die Brüste, der pure Wahnsinn. Genau wie die Filmtitel, die Satansweiber von Titfield oder im tiefen Tal der Superhexen. Großartiger Stoff.
Yeah, I've been a male chauvinist pig.
Like a dog.
If it's the type of audience that finds more enjoyment from a dancer, then you give them dancing. If they find more enjoyment from slower movement.
I'd like it.
Well, Mondo Topless measures up. The unmistakable Russ Meyer touch makes this more than a gang of great gals. It makes it move. We sincerely hope that you enjoyed the flick.
I'd like it.
Lass uns noch über die politische Schamlosigkeit reden. Eine Schamlosigkeit, die wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen. Denn es scheint Menschen auf dem Erdenrund zu geben, die wirklich schamlos sind und irgendwie schamlos gemein. Auf eine seltsam monologische, direkte, unausweichbare Art schamlos.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Du hattest am Anfang gesagt, politische Schamlosigkeit wird allgemein bemängelt. Was ist das und wie funktioniert das?
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. Frankly, we did win.
Ja, wir haben ja die Schamlosigkeit bisher in zwei Formen kennengelernt. Einmal wird die Scham zum Mittel zusätzlicher Lusterzeugung. Sie wird integriert und indem sie integriert wird in eine Welt, die der Lust dient, ja, wird sie auch umkodiert. Ja. Sie wird, ist nicht mehr leidvoll besetzt, sondern sie soll lustvoll besetzt werden. Dann haben wir gesehen, es gibt eine Schamlosigkeit, die Scham explizit überwindet, indem sie die Tiefe plättet. Ja. Die Form der politischen Schamlosigkeit, über die wir jetzt noch kurz sprechen müssen, ist weder das eine noch das andere, ja, sondern noch etwas Drittes, das man möglicherweise mit dem Stichwort Regression am besten umschreiben kann, obwohl das schon von vornherein vielleicht zu wertend ist. Auf jeden Fall geht es hier um einen Zustand, der die Scham entweder noch nicht kennt oder nicht mehr kennt und sich gar nicht mehr an sie erinnern kann.
Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Also es ist eher eine Schamlosigkeit, die dann doch durch das Fehlen von jeglicher Schaminstanz gekennzeichnet ist und die völlig sozusagen aus dem Blick gerät. Vielleicht muss man, um das genauer zu verstehen, noch einmal sich vorstellen, wie es ist, wenn zwei verschämte Menschen miteinander interagieren. Ja? Wenn zwei Menschen miteinander interagieren, die beide extrem schamhaft sind, beginnt so ein Belauern der gegenseitigen Rücksichtnahme. Das Gegenteil von diesen zwei schamhaften Menschen, die sich begegnen, wäre jetzt zum Beispiel eine Begegnung von Trump und Putin. Ja, die funktioniert auf eine verstörende Weise viel besser. Ja, also anscheinend können sich zwei schamlose Menschen viel besser miteinander verstehen als zwei schamvolle. Das ist ein bisschen deprimierend. Die Frage ist natürlich, was charakterisiert jetzt diese politische Schamlosigkeit genauer? Ich denke, es ist eine Form der Direktheit. Das ist vielleicht der einfachste Einstieg, um zu verstehen, wie diese politische Schamlosigkeit funktioniert. Scham ist immer indirekt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass Scham immer den direkten Weg versperrt, den Umweg, die Umschreibung braucht, weil der direkte Weg immer mit Beschämung zu tun hat. Ja. Schamlosigkeit dagegen funktioniert immer direkt. Ja. Und wenn man sich den modernen Populismus ansieht, dann ist der auch direkt in jedem Sinne. Zum einen ist er direkt, weil er behauptet, er hat eine Art magische Verbindung zu so etwas wie der schweigenden Mehrheit, früher Volk genannt, deren Sprachrohr diese Populisten ja sind.
Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history, defame our heroes, erase our values and indoctrinate our children.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt.
Sie wollen auch jede Form der Repräsentation zerstören. Sie lehnen ja nicht unbedingt Demokratie ab, aber diese indirekte Demokratie im Sinne der Repräsentation, das wollen sie nicht, weil sie an die Direktheit glauben. Gleichzeitig lehnen sie jede Form der Vermittlung ab, sprich Journalismus. Es werden ja nicht umsonst immer Journalisten angegriffen. Warum? Weil die für die Vermittlung stehen. Und sobald es keinen direkten Draht mehr gibt, gibt es ja Missverständnisse, gibt es ja Interpretationen, gibt es Verschwörungen und so weiter und so fort. Deswegen, wenn die Medien nutzen, so wie zum Beispiel Trump, dann nutzen die ja keine Pressekonferenzen mehr im klassischen Sinne. Das macht er ja nur noch sehr ungern, am liebsten gar nicht. Sondern der nutzt eben Twitter, weil er mit Twitter Menschen direkt erreicht. Also es gibt immer dieses Pathos der Direktheit und damit natürlich auch eine Ablehnung jeglicher Form der Diplomatie, also als Kunst der indirekten Rede, der Andeutung, des Austarierens, der Kunst des Kompromisses, des Wissens und Umspielens, der Schamgrenzen des anderen. alles das wird abgelehnt zugunsten einer Direktheit, straight in the face, wie wir es vorhin mal genannt haben.
No, the answer to the question is no.
Ukraine.
No, sir.
With $1 billion, if you
get rid of that, you know what? You're not true.
Die einzige Anmerkung, die ich da noch anschließen könnte, wäre die, dass diese Figuren, die jetzt so, wie soll man sagen, statuarisch, monokelisch auftreten, gleichzeitig natürlich tatsächlich seit Berlusconi einen hohen Grad von Inszenierung und Selbstinszenierung mit sich tragen. Also die Regression wäre keine Regression in so einen animalischen Zustand der Schamlosigkeit, sondern in einen neuen Zustand der Selbstinszenierung. Diese Selbstinszenierung ist da ja auch sehr bewusst gewählt und wird ja fast postfaschistisch immer wieder auch proklamiert als notwendig vor großen Fahnen und so. Das allerdings macht dann sozusagen das Problem noch stärker, weil in dem Augenblick, wo ich Schauspieler meiner selber bin, ich natürlich auch jederzeit die ironische Distanz einziehen kann, zu sagen, ich bin eben auch nur Schauspieler. Und jedes Mal, wenn es dann zu eng wird, geht man dann hin und sagt, ich bin Schauspieler, das heißt, es interessiert mich auch gar nicht. Also sofort setzt eine Relativierung ein, die alles auch ganz anders sehen kann und am Ende sagt irgendwie, ich habe es nicht so gemeint, es ist ganz egal, das ist der Nihilismus der Schamlosigkeit. Nichts hat noch überhaupt Bedeutung, weil ich jederzeit alles behaupten kann, aber eben auch durch mein Schauspielersein alles wieder abstreiten kann.
I would be king. And you would be my queen. For nothing could keep us together, but we could be down forever and ever. We could be heroes just for one.
Wenn wir schon bei der Popkultur sind, dürfen wir auch ein sehr berühmtes Lied nicht unerwähnt lassen, das Schamlosigkeit bereits im Text behauptet. Und ich glaube, diese Behauptung von Schamlosigkeit, die gilt für diese Oberflächen- und Popkulturen generell. Und dieses Lied macht diese Behauptung explizit. Ich meine, Heroes von David Bowie. Das basiert natürlich zum einen auf dieser berühmten Warhol-Sentenz, jeder ist mal für 15 Minuten berühmt. Das ist sozusagen das Ideal der Gesellschaft, dass jeder mal für 15 Minuten berühmt sein kann. Bei Bowie wird daraus immerhin ein Tag, we can be heroes just for one day. Was macht einen Helden aus?
Bowie may be down, just for one day. Just for one day.
Was macht einen modernen Heros aus? Das ist natürlich die Selbstermächtigung im Zusammenhang mit Hedonismus, mit Genuss. Selbstermächtigung bedeutet im Kontext von Scham natürlich die Verweigerung der Internalisierung des Blickes der anderen, die mich zu dem macht, was ich bin. Ja? Wenn ich ein Held der Popkultur werden will, dann muss ich mich selbst geschaffen haben. Ich muss also diesen Blick des anderen, der mich fixieren will, den muss ich irgendwie externalisieren. Das heißt, ich muss die Scham, die mich zur Verinnerlichung zwingt, selber entäußern. Und deswegen lautet ein vielleicht der wichtigste Vers in diesem Lied, The shame was on the other side. Ich kann mich selbst kreieren als reine Oberfläche. Dazu brauche ich nicht die Autoritäten, dazu brauche ich die anderen nicht. Und das schaffe ich schon selbst. Ja? Pop ist Ausdruck von Schamerfahrung und deren Überwindung. Ja? Und gerade nicht Behauptung reiner Schamlosigkeit. Diese Behauptung wird nur eingesetzt, um diese Schamerfahrung irgendwie verarbeiten zu können. Also die Scham bleibt immer hintergründig im Spiel. Also es gibt unter dieser lustvoll besetzten Oberfläche immer was Brodelndes, was diese Oberfläche sich verbreitern lässt, wie so ein Magmasee, und ab und zu blubbert mal so eine Blase hoch, zerspringt aber sofort wieder. Ja.
Gleichzeitig, das finde ich vollkommen richtig, muss man eben auch sehen, dass jeder in sich irgendwo sozusagen nicht nur seine Scham hat, sondern auch seine Perversität, die die Scham drosseln will. Und der ganze Underground davon gelebt hat, dass ich meine je eigene nicht Scham, sondern meine eigene Perversität entdecke. Ja? Und dass ich dafür da bin, meine Perversität von der Scham zu befreien. Und das sind minoritäre Gesten. Ja, das ist sozusagen, die Auflage ist immer die Majorität. Also die Majorität sagt mir, wo meine Scham zu liegen hat. Und die Minorität hat die Möglichkeit, die Scham so umzubauen, dass sie ein Sprengstoff wird, wenn auch vielleicht nur in einer bestimmten Gruppe für einen so. Aber das aufzubrechen ist die absolut entscheidende Figur. Und als ich als junger Mann in einem Transvestitentheater in Berlin gewesen bin und diese fast florale Blüte von Drag Queens gesehen habe, die da ihre Theater aufzogen, wusste ich, was das heißt, wenn man seine eigene Perversität sozusagen zum Gegenstand der Glorie macht. Das kann für einige Menschen schwierig sein und so, aber auch dieser Begriff der Glorie ist im Rahmen von Minoritäten eben ein in irgendeiner Art und Weise queerer Begriff irgendwie, ne? Das ist kein mächtiger Begriff, sondern einfach ein Begriff der Inszenierung. Welches Bild will ich eigentlich von mir entwerfen und welches darf ich von mir entwerfen? Denn Scham, muss man sich ja klar machen, legt einen eigentlich immer fest auf sich selbst. Das bist du. Aber was bin ich denn? Ja, also diese Fixierung der Scham zu sagen, in den Augen der anderen, unter den Normen der anderen, definiere ich dich als diesen. Und diese Aufsprengung des Underground hat genau das versucht zu sagen, wir sind unterschiedliche Geschlechter und wir sind alles mögliche unterschiedliche, wir sind Wind und wir sind Wolken und wir sind Spielflächen von Impulsen, die durch uns hindurchziehen.
Der Sender für die Rundfunkstelle in Liechtenstein. Sie hören uns auf einem 150 Meter Band. Zu Ihrem Vergnügen spielen wir eine Selektion moderner musikalischer Rhythmen.
Schämen, Teil 3. Schamlosigkeit. Spoken Essay von Rainer Niehoff und Sven Rücker. Ton und Technik: Burkhard Pitzer-Landeck und Andrea Walz. Regie: Nicole Paulsen. Redaktion: Michael Lissek. Produktion: Südwestrundfunk 2020.
Oh. I'd like it.